Das mag der eine sagen, selbstverständlich, innere Ausgeglichenheit, total ruhig. Andere sagen, absolute Zufriedenheit ist unmöglich. Und ich weiß nicht, ob das stimmt, dass es unmöglich ist, weil wenn ich so die Bibel manchmal lese, dann habe ich den Eindruck, dass Gott das eigentlich für uns vorgesehen hat. Dass wir absolut zufrieden sein können. Allerdings sagt unsere Lebenserfahrung ja immer was anderes, ne? Dass das eben nicht immer zu funktionieren scheint. Und heute möchte ich uns so ein bisschen auf den Weg bringen, zu gucken, was wir tun können, um es vielleicht doch zu erreichen. Und da muss man natürlich sich zuerst mal die Frage stellen, was macht dich eigentlich zufrieden? Was löst in dir Zufriedenheit aus? Ist es dein Haus? Ist es dein Garten? Ist es deine Familie? Ist es deine Ehe? Ist es deine Freiheit? Ist es dein Job? Ist es deine Gesundheit? Und ich glaube, dass es so ein Grundstreben von uns ist, wirklich glücklich und zufrieden zu sein. Und wir tun alles dafür, dass wir das auch werden und dass wir das sind. Und wir gucken ja immer, dass wir Dinge tun, zumindest wenn wir sie freiwillig tun können, die uns gut tun, die uns ein gutes Gefühl geben, die uns glücklich und zufrieden machen. Und was passiert aber dann, wenn es uns tatsächlich gelingen sollte, diese absolute Zufriedenheit zu erreichen? Was passiert dann mit uns? Hören wir dann auf, nach irgendwas zu streben? Uns für irgendwas anzustrengen, wenn wir das erreicht haben? Und um das so ein bisschen, um uns da so ein bisschen auf den Weg zu führen, müssen wir natürlich auch Dinge kennen und wissen und benennen, die uns vielleicht unzufrieden werden lassen, die uns nicht in den Kram passen, die uns vielleicht Ärger bereiten, die uns vielleicht sogar ein Stück unglücklich machen. Und da kommt ihr wieder ins Spiel. Und ich brauche ehrliche Antworten von euch. Ich habe hier 7 Fragen und ich brauche 7 Antworten. Nicht alle von denselben, aber sicherlich von dem einen oder anderen. Wer von euch ist unzufrieden, weil er Stress hat? Komm nach vorne. Ja. Du stellst dich hier hin und bekommst deinen Zettel. So. Wer von euch ist unzufrieden, weil er lustlos ist? Leidet keiner unter Lustlosigkeit? Ihr habt immer Lust in der Schule? Und findest du das gut, dass du keine Lust hast? Komm her. Hier, du bist unzufrieden wegen Lustlosigkeit. Komm her. Einfach, trau dich einfach mal. Ich sag ja, wir wollen doch ehrlich sein, oder? Wollen wir ehrlich sein zu uns selbst? Und manchmal hilft es auch, dass man das einfach mal nach außen zeigt und sagt, Alter, ich bin echt unzufrieden, weil ich immer schuld zu sein scheine an allem. Olga hat das Gefühl, immer schuld zu sein an allem. Ich weiß auch nicht, irgendwas muss ich muss. Da gibt's ein Mittel gegen. Komm her. Nein, Chantal ist auch noch da gewesen. Okay, Chantal, komm her. Okay, gut. Also, du bist immer schuld an allem, verstehe. Wer ist unzufrieden damit, weil er sich aber auch wirklich immer alles, aber auch immer alles zu Herzen nimmt? Wow, so viel. Jetzt muss ich gucken. Hier, die junge blonde Dame mit der Brille. Und wer ist unzufrieden wegen seinem Alter? Nein, du bist schon hier. Wer ist unzufrieden wegen seinem Alter? Ein bisschen. Komm nach vorne. Ja, du. Ja, wer sich meldet, muss nach vorne kommen. Du kennst mich doch. Sich bei mir zu melden, ist immer gefährlich, das weißt du doch. Aber es ist noch keiner zu Schaden gekommen, deswegen. Ist ja kein Problem. Ist kein Problem. Auch da haben wir was gegen. Okay. Wer ist unzufrieden, weil er das Gefühl hat, kein Glück zu haben? Ehrlich. Gibt es irgendjemanden? Okay, also jeder von euch hat nicht das Gefühl, dass er irgendwie kein Glück hat. Okay. Gut, ist ja in Ordnung. Und wer von euch scheint absolut zufrieden zu sein? Komm nach vorne. Okay. Also alle anderen sind glücklich. Also es ist keiner hier, der irgendwie unglücklich ist oder so, ne? Doch, doch, okay. Also, komm her. Dann nimmst du so. Pass auf. Jetzt bleibt ihr mal kurz hier stehen. Ich brauche nicht lange. Aber wir sehen hier Leute, die ein bisschen unzufrieden sind mit irgendetwas oder eben gar nicht, total zufrieden. Aber was machen wir, wenn wir uns unwohl fühlen, wenn wir unzufrieden sind, wenn wir uns vielleicht auch nicht erklären können, was mit uns los ist? Ja, was machen wir? Jeder gute Christ würde sagen, ich bete natürlich. Aber jeder normale Mensch, also auch wir Christen, wenn wir ehrlich sind, sagen, oh, ich glaube, ich gehe erstmal zum Arzt. Wenn man ganz ehrlich ist, die erste Reaktion ist nicht, ich gehe jetzt mal beten, sondern ich glaube, ich muss zum Arzt. Und wo schickt der Arzt dich immer hin? Deswegen überspringe ich den meistens. Der schickt mich in die Apotheke. Und da bin ich diese Woche zufällig gewesen, in der Apotheke. Und ob ihr es glaubt oder nicht, in der Apotheke haben sie Mittel gegen alles. Absolut gegen alles. Es ist unfassbar, was ich dort gefunden habe. Ja. Es ist zum Beispiel, muss ich gerade gucken, nicht, dass ich hier die falschen Medikamente verteile. Ne, das könnte natürlich fatal nach hinten losgehen. Dann muss ich mal rausnehmen hier. Also es gibt tatsächlich Mittel gegen alles. Ne? So hier, es gibt sogar ein Mittel gegen gar nichts. Ne? Es gibt ein Mittel gegen gar nichts. Hier, hier. Gegen gar nichts. Also es ist für Leute, die absolut nichts haben. Ja. Und da ist der Wirkstoff, ist übrigens Placebo, ist gar kein Ausdruck. Ja. Also rasche Hilfe bei keiner Krankheit. Und das ist für die Leute, die absolut glücklich sind. Ne? Hier. So. Ja. Dann haben wir, was haben wir noch? Hier, warte. Hier. Wenn Leute Probleme wegen ihrem Alter haben, Mumienstopp. Ja, es gibt ein Mittel tatsächlich, Mumienstopp, und da drin enthalten ist das Geburtstagsrücksatzextrakt. Ja, also unfassbar hier, ne, damit du keine Probleme mehr mit deinem Alter hast. Das, ja, ja, das ist gegen das Alter, das ist, hilft. Ne? So hier, wer war das nochmal? Wer ist immer schuld an allem? Warst du das? Hier. Ja, dafür gibt es auch ein Mittel, das ist allgemein bekannt, das ist die Arschkarte. Ne? Also das ist wirklich so, ne? Das ist, da drin ist enthalten, Bullshit, krass, konkret, endgeil. Also einmal für dich. Hier, ne? Und du hast absolut keinen Bock, ne? Da gibt es auch ein Mittel hier. Null Bock, Motivationsmittel, ne? Gibt es auch. Ja. Oberaffengeil ohne Scheiß heißt der Wirkstoff, was immer das auch ist, aber null Bock. Wer war der Gestresste von euch? Ja. Du warst der Gestresste. Ja, hier gibt es auch den Stress-lass-nach-Frischhaltemittel. Ne? Also dort, Wirkstoff, interessiert mich einen Scheißdreck. Also einfach mal entspannen, ne? Genau. Und wen haben wir vergessen? Hier, du bist schwer. Was hattest du nochmal für Probleme? Ja, hier gibt es auch ein Mittel. Scheißegal. Wenn du dir alles zu Herzen nimmst, einfach scheißegal. Stressabbaumittel. Und das heißt, oh wow, das ist aber harter Stoff hier. Leck mich am Scherol. Ne? Also, ich drücke es nicht ganz aus. Aber es ist schon, ja. Und irgendwer hatte eine Pechsträhne. Ne? Also, auch tatsächlich gibt es was gegen Pech. Und wenn man kein Glück hat, ja, Glückssträhnen. Unfassbar, ich konnte es nicht fassen, ja, es gibt Glückssträhnen. Ja, da sind, ich weiß nicht, wie viele da drin sind, glaube ich 12 oder so, aber Glückssträhnen, unfassbar. Hier, damit vielleicht hilft das, ne? Also unfassbar. Es gibt übrigens auch Geduldsfäden, falls die einer braucht, aber die habe ich jetzt heute natürlich nicht mit. Aber es ist unfassbar, was es alles in der Apotheke gibt, ja, das alles hilft gegen alles. Ihr dürft euch jetzt gerne wieder hinsetzen und am Ende des Gottesdienstes dürft ihr eure Medizin gerne teilen für Leute, die sich jetzt nicht so getraut haben, sich zu melden. Ja? Also es gibt Mittel gegen alles. Unfassbar. Gegen alles. Ja? Und all diese Mittel sollen einem so ein bisschen dabei helfen, zufriedener zu sein, sein Leben besser in den Griff zu bekommen. Ja, manche Mittel betäuben auch. Also das ist schon unglaublich, was die Apotheke so alles bietet. Und wir werden feststellen, dass wenn die Wirkung nachlässt, das Problem immer noch da ist. Komisch. Na, das hat die Apotheke noch nicht in den Griff gekriegt, die Pharmaindustrie, dass irgendwie Probleme verschwinden mit dem Zeug, was ich einnehme. Also wenn das Zeug nachlässt zu wirken, sind die Probleme immer noch da. Aber darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Zufriedenheit. Ja, was drückt Zufriedenheit aus? Und tatsächlich gibt es auch dort Studien, die belegen, wie zufrieden die Menschen in einem Land sind. Ja, es gibt diesen OECD Better Life Index. Da werden in den OECD-Staaten die Menschen befragt, wie zufrieden sie sind. Ja? Und welches Land davon natürlich dann am zufriedensten ist. Dann gibt es einen Index von 1 bis 10, welches Land da am zufriedensten ist. Und da, wo die Leute am zufrieden sind, da wollen die meisten Leute dann hin auswandern. So ungefähr, habe ich manchmal den Eindruck. Ja? Also, wo sind die Menschen am zufriedensten? Und bei der Erfassung dieser Zufriedenheit habe ich festgestellt, geht es gar nicht darum, geht es nicht um die aktuelle Gemütslage oder Gefühlslage, die Menschen haben, sondern die Menschen sollen nicht nach Gefühl einschätzen, wie zufrieden sie sind, sondern sie sollen verschiedene Aspekte ihres Lebens in einem größeren Zusammenhang betrachten und dann sagen, wie sie zufrieden sind. Also es gibt dort verschiedene Punkte. Einkommen und Reichtum wird abgefragt, Job und Verdienst, Wohnverhältnisse, Gesundheitswesen, das Work-Life-Balance, Bildung und Fähigkeiten, soziale Kontakte, Gesellschaft und Führung, Umweltqualität, allgemeine Sicherheit, das allgemeine Wohlbefinden. Das sind so die Punkte, die abgefragt werden. Und Deutschland liegt bei diesem Index bei 7 von 10. Also relativ okay. Also ist das keiner, hat keiner über 8 geschafft bisher. Ne? Also das zufriedenste Land, jetzt bin ich nicht ganz sicher, ich glaube Finnland mit 7,6 oder so. Oder Schweden? Ich weiß, bin nicht sicher. Ich kann gleich nochmal nachgucken. Das war allerdings 2016, ne? Also ich weiß nicht. So. Also, wie ihr hier aber seht, werden hier nur die äußeren Umstände abgefragt. Ja? Es wird nicht gefragt, wie es dir persönlich geht, so, wie es dir in deinem Inneren aussieht. Ja? Da wird nicht nachgefragt. Da wird nur nachgefragt, und bist du zufrieden mit deinem Haus, bist du zufrieden mit deinem Auto, bist du zufrieden mit deinem Arzt, bist du zufrieden damit, wie die Bundeskanzlerin regiert, oder bist du zufrieden, wie die Polizei so drauf ist und so weiter. Sowas wird gefragt. Aber nicht, sag mal, wie geht's dir eigentlich so in deinem Herzen? Ja? Ich meine, dann sähe es vielleicht anders aus, dieser Zufriedenheitsindex. Aber genau das ist ja das, was, was in vielen Fällen wir mit Zufriedenheit gleichsetzen. Wenn ich ein großes Haus habe, ein schönes Auto, einen guten Job, meine Frau einigermaßen nett zu mir ist, dann bin ich zufrieden. Ja, dann ist alles gut. Warum soll ich mich denn beschweren über was? Ja? Ja, und wir stellen natürlich fest, dass äußere Umstände eine immense Auswirkung auf unsere Zufriedenheit haben. Ja? Ich meine, wenn die Sonne schön scheint, es nicht zu heiß ist, du auf der Terrasse sitzen kannst, abends guckst du in den Sonnenuntergang, so da kann man sich schon relativ zufrieden fühlen, weil die äußeren Umstände eigentlich ganz gut passen. Ich lasse mich jetzt ein bisschen ablenken von dem Sonnenuntergang, von dem schönen Wetter, von meinem Glas Wein, keine Ahnung. Ja. Und dann sage ich, ach, die Umstände sind doch ganz gut. Und ich traue mich in dem Moment nicht, mal in mich reinzuschauen und zu fragen, geht es dir wirklich so gut? Bist du wirklich zufrieden? Ja? Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir auch trotz unserer Umstände, trotz dem, was wir verdienen, wie wir arbeiten, wie wir leben, dass wir uns trotzdem manchmal auch selbst hinsetzen und sagen, ja, du hast das alles, aber bist du zufrieden? Bist du wirklich zufrieden und glücklich? Oder was fehlt? Ich bin diese Woche durch ein persönliches Erlebnis wieder auf eine kleine fehlerhafte Einstellung meinerseits aufmerksam geworden. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass es manchmal Momente gibt, dann stehst du da und denkst, ah Mann, warum hast du denn das jetzt so gemacht und nicht anders? Ich weiß nicht, ob man es noch hört, aber ich war diese Woche extremst erkältet, richtig stark erkältet. So stark, dass ich nicht schlafen konnte. So stark, dass meine Frau nicht schlafen konnte. Nicht, weil sie für mich durch die Gegend rennen musste, sondern weil ich vor lauter Husten und Schnarchen sie wachgehalten habe. Es war echt schlimm. Und nach ein paar Tagen entschied ich mich dann, okay, Freunde, ich muss in die Apotheke. Wohin auch sonst, habe ich mir gedacht. Ich fahre in die Apotheke, um mir was dagegen zu holen. Und tatsächlich hat dieser Hustensaft, ich habe extra gesagt, Fräulein, sage ich, ich brauche einen echten Hustensaft, nicht hier so dieses Zeug, was sowieso nicht wirkt. Ja? Ich brauche einen Hustensaft, wo ich weiß, wenn ich da einen Schluck von nehme, da merke ich sofort, dass es wirkt. Und tatsächlich hat diese Frau mir gesagt, wir hätten hier was Pflanzliches und wir hätten hier was Synthetisches. Ich sage, gut, sage ich, bin ja nicht ganz selbstzerstörerisch, ich nehme das pflanzliche Mittel natürlich. Und Tatsache, es hat gewirkt, ja, und hat mir auch ein bisschen geholfen. Der Husten wurde etwas weniger, ich konnte dann auch schlafen. Und dann kam der Augenöffner für mich. Weil, gut, wo bin ich hingerannt? Zur Apotheke. Und dann bekam ich eine WhatsApp, genauso wie viele andere von euch übrigens auch, in der Dovi das schrieb, er ist erkältet, er kann nicht schlafen. Komisch, dachte ich, komisch, kenne ich. Und er bräuchte Gebet. Aha, habe ich gedacht. So ein Mist. Manchmal ist man echt blöd. Ja, manchmal ist man echt blöd. Ja, ich meine, da haben wir die Chance, füreinander zu beten. Da haben wir die Chance, dass Menschen sich einsetzen können, damit Gott wirken kann. Und ich laufe in die Apotheke. Ja, aber genau das machen wir. Ja, genau das machen wir. Wir laufen und suchen nach Mitteln, um uns irgendwie in unserem Innersten zufriedenzustellen, um irgendwie zu sehen, dass es mir gut geht. Und was stelle ich am Ende fest? Die Flasche ist leer. Die Flasche ist leer. So. Ja? Und dann saß ich da mit meinem Hustensaft und dachte, wow, das ist genau das, was jeder normal denkende Christ eigentlich tun würde. Er würde sich an die Leute wenden, die helfen können, die beten können. Ich meine, wir glauben doch daran, dass Gott heilt und dass Gott gesund macht und dass Gott stärker ist als jede Medizin. Ja? Und dann sitze ich da als einer, der ist ja auch ein bisschen wissen müsste und denke, boah, und ich sitze jetzt hier mit einer Flasche Hustensaft. Ich bin Gott dankbar, dass er Menschen erschaffen hat, die es schaffen, Hustensaft zu kreieren, der ihm hilft. Ja, das ist, kann man vielleicht auch mal so sehen. Aber in dem Moment habe ich tatsächlich gedacht, siehst du, wir laufen zu Dingen hin, um uns zufriedenzustellen und vergessen, dass wir einen Gott haben, der uns hilft, der uns Zufriedenheit und Sicherheit und Glück geben will. Und so ist es. Meine Flasche Hustensaft ist fast leer. Und so wird es auch mit euren Medikamenten, die ich heute mit Medikamenten in Anführungsstrichen, ja, verteilt habe, wird es euch auch so gehen. Wenn die Packung leer ist, ist die Packung leer. Das ist so. So. Also. Und genauso wie unsere äußeren Umstände dann Einfluss auf unsere Zufriedenheit haben, kann diese leere Flasche Hustensaft oder das leere Medikament oder der leere Glücklichmacher, was auch immer, plötzlich wieder Unzufriedenheit auslösen, weil es leer ist, weil es nicht mehr da ist. Ja? Wir haben etwas gehabt und das ist jetzt weg und es ist leer, es ist verbraucht. So. Und ich habe verstanden, dass wir als Christen in einer Zufriedenheit leben können, die trotz aller Widrigkeiten, trotz aller Umstände, trotz aller Ängste, trotz aller Nöte, die wir haben, nie versagt. Weil jetzt ist ja die Frage, woran mache ich denn meine Zufriedenheit und mein Glück, woran mache ich das denn fest? Woran mache ich das fest? Natürlich ist es so, dass ich als ganz normale menschliche Reaktion mache ich mein Glück und meine Zufriedenheit auf die äußeren Umstände fest. So, was um mich herum passiert, wie es mir geht, das definiert für mich, ob ich zufrieden bin oder nicht. Aber wäre es nicht viel schöner und irgendwie auch entspannter, wenn ich trotz meiner Umstände, wenn ich trotz meiner Probleme, wenn ich trotz dem Ärger, den ich vielleicht habe und trotz der Ängste, die ich habe, trotz dessen zufrieden sein kann? Also ich persönlich fände das am besten, wenn ich sagen würde, okay, ich habe jetzt ein Problem, ist aber kein Problem für mich, weil ich habe Gott. Weil ich kann sagen, ja, trotzdem, was mir passiert, weiß ich, dass Gott größer ist als der, der in der Welt ist. Das sagt die Bibel schon. Gott ist größer. Und wir schauen auf das, was uns von außen beeinflusst und vergessen, dass der, der in uns wohnt, größer ist. Und jetzt sagen alle Amen, weil das stimmt ja, dass der, der in uns ist, größer ist. Und morgen machen wir genauso weiter wie bisher. Das ist oft so, wir hören etwas, denken, ja, das stimmt. Wieso vertraue ich nicht auf Gott? Wieso gebe ich das nicht Gott ab? Wieso sage ich mir nicht, es ist doch egal, was in meinem Leben passiert. Gott ist doch immer da. Hier nicke ich und sage, ja, das stimmt. Und morgen habe ich das irgendwie vergessen. Man passiert ja manchmal, das habt ihr ja gesehen, dass man krank wird und okay, man sollte vielleicht auch zur Apotheke gehen, aber sich nur auf die Apotheke zu verlassen, wäre der falsche Weg. Ja? Und es lässt sich etwas dagegen tun, gegen diese Einstellung, dass ich nur zufrieden sein kann, wenn meine Umstände passen. Und ich möchte immer zufrieden sein, auch wenn meine Umstände nicht passen. Ich möchte zufrieden sein, trotz meiner Probleme, weil ich weiß, dass Gott bei mir ist, weil ich weiß, dass er in mir wohnt und dass er mir hilft. Und jetzt endlich, alle warten schon gespannt, kommen wir zur ersten Bibelstelle. Ja? Das lebendige Wort Gottes, das, was nie versiegt, das, was immer hilft, das und sogar das, was wir kostenlos bekommen. Ja? Du musst dir nicht mal eine Bibel kaufen, um Bibel lesen zu können. Du kannst ins Internet gehen und kostenlos Bibel lesen. In allen Sprachen übrigens. Kostenlos Bibel lesen. Und das ist das. Die Apotheke schenkt dir nichts. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, wenn du zur Apotheke gegangen bist. Du musst bezahlen. Du musst bezahlen. Und wir haben einen, der hat unsere Rechnung schon bezahlt. Jesus hat unsere Rechnung schon bezahlt und deswegen können wir zu Gott gehen und sagen, Vater, ich brauche deine Hilfe. Jesus hat bezahlt und deswegen kann ich meinen Apothekenschrank aufmachen und fange an mit Matthäus 5, die Verse 1 bis 3. Matthäus 5, 1 bis 3. Als er aber die Volksmenge sah, Jesus, stieg er auf den Berg. Und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. So. Und ich weiß nicht, wie oft ihr diese Stelle schon gelesen habt. Und jedes Mal denke ich über diese Stelle nach und denke, das kann nicht sein. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Das kann doch nicht sein. Kann man jetzt hier tatsächlich herauslesen, dass nur die Dummen gewinnen? Die Armen im Geist. Und das ist ja immer das Schöne bei Stellen, wo man sich fragt, kann das sein? Da sollte man tiefer graben. Ich weiß nicht, ob ihr das so macht oder ob ihr einfach sagt, na gut, wird schon stimmen. Ja. Nein, also ich habe mir angewöhnt, bei Stellen, wo ich denke, irgendwas stimmt da nicht, da hake ich nach, da lese ich weiter und lese andere Dinge dazu. Und tatsächlich hat es mir geholfen, sich mit dieser Stelle etwas genauer zu beschäftigen. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Erstmal dieses Wort, glückselig. Glück, selig. Andere Bibeln sagen glücklich oder selig. Aber im Grunde bedeutet das alles das Gleiche. Absolute Zufriedenheit heißt dieses Wort. Absolut zufrieden. Und da habe ich mir gedacht, siehst du, es muss möglich sein, absolut zufrieden zu sein. Und die Eigenschaft, die hier beschrieben wird, glückselig die Armen im Geist, haben nichts mit dem natürlichen Menschen zu tun. Es geht hier um wiedergeborene Christen und die Verbindung zu Gott. Arm im Geist, jetzt beschreibe ich mal, wer ist überhaupt arm im Geist? Arm im Geist ist ein Gläubiger, der nicht hoch von sich denkt, der sich selbst im Licht Gottes sieht und dadurch demütig ist. Und diese Geisteshaltung oder diese Glaubenshaltung wurde schon im Alten Testament beschrieben mit den Worten, die werdet ihr wahrscheinlich dort auch gefunden haben, zerschlagener oder zerbrochener Geist. Bedeutet Ähnliches. Also wir sehen, dass wir von Gott abhängig sind. Wir sind von Gott abhängig. Und deswegen heißt dieses Arm im Geist nichts anderes, als nicht höher zu denken von sich selbst, als sich gebührt. Sagt auch die Bibel an anderen Stellen. Ja? Nicht höher zu denken von sich selbst, sondern absolut zu sagen, ich brauche Gott. Ohne Gott werde ich es nicht schaffen. Ohne Gott ist es mir nicht möglich. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Ja? Wir können uns nicht nur auf unser Können, auf unseren Verstand und auf unsere Leistung oder auf unsere Umstände verlassen. Weil ganz ehrlich, dein Können kann nachlassen. Wenn du immer super im Handwerken warst und plötzlich reißen dir irgendwelche Sehnen im Handgelenk, dann war es das mit Handwerken. Ist dein Glück und deine Zufriedenheit dann weg? Ja? Wenn du dich auf deine Leistung verlassen kannst und die Leistungsfähigkeit lässt irgendwann nach, wirst du dann unglücklich und unzufrieden? Viele werden das. Wenn sie nicht mehr so können wie früher, wenn sich Dinge verändert haben, dann werden sie unzufrieden. Wenn deine Umstände sich ändern, aufgrund irgendwas, weil du den Arbeitsplatz wechseln musst oder weil du umziehen musst, bist du dann zufrieden oder unzufrieden? Wohin führt dich das? Und deswegen, wenn ich mich nicht auf mich verlasse, wenn ich mich nicht auf meine Leistung verlasse, dann werde ich erkennen, dass ich mich nur auf Gott verlassen kann. Und das wird dazu führen, dass mich Dinge nicht dazu bringen, unzufrieden zu werden. Matthäus 5, Vers 4, der nächste Vers. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selbst Trauernde können eine absolute Zufriedenheit erreichen. Nicht, weil der Schmerz unbedingt nachlässt. Nicht, weil vielleicht die Traurigkeit nachlässt. Aber weil wir von Gott getröstet werden können. Und es geht ja hier nicht nur um die Trauer um einen Verstorbenen. Hier geht es um die Trauer im Allgemeinen, um Dinge, die dich traurig machen, die tief in deinem Herzen sitzen und du dir vielleicht manchmal gar nicht erklären kannst, warum du niedergedrückt bist. Vielleicht, es geht auch um die Trauer um Menschen, die nicht zu Gott kommen. Also das ist so, diese Traurigkeit, die hier oder diese Trauernde, die hier beschrieben wird, das ist viel weitläufiger als nur das, was unsere menschliche Umgebung betrifft. Hier geht es um das Reich Gottes und dass selbst die, die um Menschen trauern, die nicht zu Gott finden und zu Jesus finden, dass sie getröstet werden von Gott. Diese Verse zeigen auf etwas hin, das uns tragen soll, das uns über das, was wir als Mensch verstehen können, über das hinaus bringen sollen, dass wir verstehen, egal was passiert, ich kann in einer Zufriedenheit und Glücklichkeit leben, die mir nur Gott schenken kann. Aber wir sollen nicht in dem versinken, was uns umgibt. Wir sollen nicht in unseren Umständen versinken. Wir sollen nicht nur unsere Hoffnung in unsere Umstände legen, sondern wir brauchen ganz klar, und das müssen wir immer wieder noch aufs Neue in unserem Leben verstehen, wir brauchen ein Fundament. Wir brauchen eine Lösung und einen Weg und ein Fundament für unser Leben, das uns hilft, diese Zufriedenheit und dieses Glück, das dort beschrieben wird, zu erfahren. Und das finden wir nur bei Gott. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Im Vers 5. Glückselig die Sanftmütigen. Ich weiß nicht, wie das bei dir so ist, aber ich habe so manchmal das Gefühl, dass die Sanftmütigen und die milden und die freundlichen Menschen in dieser Welt gerne mal so als Weicheier bezeichnet werden. Ja? Ach komm, diese immer so freundlich und nett, der kann sich doch nicht durchsetzen. Aber wer von uns wünscht sich denn nicht nett und freundlich und mit Respekt und mit Liebe und mit Nettigkeit behandelt zu werden? Wer wünscht sich das nicht? Jeder von uns, jeder Mensch eigentlich wünscht sich, nett und freundlich behandelt zu werden und nicht wegen jeder Kleinigkeit gleich angeschrien zu werden. Also glücklich und glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Wir sind Teil einer Erbgemeinschaft. Ja? Und wir verdienen uns nicht etwas, wenn wir so einen Wesenszug annehmen. Nein, die Bibel sagt hier, wir werden das Land erben. Wir werden etwas erben. Wir können es uns nicht verdienen. Aber dadurch, dass wir unser Leben Jesus gegeben haben, sind wir in eine Erbgemeinschaft eingetreten, die Gott eingesetzt hat. Wir werden erben. Und wir erben jetzt nicht unbedingt das Land im materiellen Sinne. Du denkst jetzt vielleicht gerade an das Nachbarland von deinem Grundstück und denkst, ja, das hätte ich gerne. Das ist hier ja nicht gemeint. Es ist nicht das Land, das wir erben, auf dem wir jetzt hier unser Haus gebaut haben. Es geht viel weiter, dass wir die Menschen erreichen, dass wir die Welt, dass wir dieser Welt etwas von Gottes Liebe wiedergeben können. Und dass wir dadurch Land erben und Land zurückgewinnen für Gott. Und dass sich etwas in unserem Leben und in dem Leben der Menschen, die wir begegnen, dass sich dort etwas verändert. Es geht um mehr als nur um mich. Ich glaube, ihr seht das schon. Ne? Dieses glücklich und zufrieden werden bedeutet mehr als nur zu schauen, was kann ich jetzt für mich tun, damit es mir besser geht. Stellst hier fest, dass die Dinge, auf die Jesus hier anspricht, dass sie über dich hinausgehen, dass sie über uns hinausgehen, dass es nicht nur sich um uns dreht, sondern dass, wenn ich sanftmütig bin, dann bin ich doch nicht zu mir sanftmütig. Da bin ich zu den Menschen sanftmütig, denen ich begegne. Glückselig, die nach Gerechtigkeit hungern, in Vers 6. Glückselig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Welche Gerechtigkeit kann hier nur gemeint sein? Ist es die ethische Gerechtigkeit, die ethisch vertretbare Gerechtigkeit, die jeder, sodass jeder seine gerechte Bestrafe bekommt? Ja? Sollte er sich nicht an irgendwelche gesellschaftlichen Regeln halten, also muss er die Konsequenzen tragen. Und ich habe gestern in der Zeitung einen Artikel über eine Anwältin gelesen, die gefragt wurde, ob es sie nicht stört, dass sie als Pflichtverteidigerin Mörder vertreten muss. Ja? Und wie ist das? Wie findest du das? Findest du es gerecht, dass Mörder vor dem Gesetz von irgendwelchen Anwälten vertreten werden? Du musst jetzt nicht antworten, ja? Aber wenn man das so manchmal liest, was für Menschen ja, einen Anwalt gestellt bekommen, und Pflichtverteidiger sind ja vom Staat gestellte Anwälte, ja, wie kann das sein? Der hat doch das und das getan. Wieso kriegt der jetzt noch einen Anwalt und kann sich noch irgendwie da rausreden? Und diese Anwältin sagte, jeder hat das Recht, jeder Mensch hat das Recht auf ein faires Verfahren, weil das gehört in unserer Gesellschaft dazu. Das gehört in unserer Gesellschaft dazu, dass jeder das Recht hat auf ein faires Verfahren. Aber trotzdem fühlt es sich manchmal ungerecht an. Ja? Es fühlt sich ungerecht an. Und wenn man mit Menschen manchmal spricht über gewisse Straftäter oder so, dann denkt, dann hörst du auch, am liebsten wäre mir, wir würden die Todesstrafe wieder einführen. So reagiert man dann manchmal. Ja? Wir natürlich nicht. Wir haben ja mehr verstanden, oder? Ich weiß nicht, wie es in eurem Innersten manchmal ist, wenn ihr gewisse Dinge lest, ob euch da nicht doch schon mal die Hasskappe irgendwie. Also wenn man ehrlich ist, dann ist das nicht die Gerechtigkeit, nach der die Jesus hier sagt. Es ist nicht die Gerechtigkeit nach ethischer Ordnung. Ja? Ich meine, unser Rechtssystem ist ja zum Glück aufgebaut auf den 10 Geboten sozusagen. Ja? Also es hat einen Ursprung dort. Auch wenn nicht alles, was heute Rechtsprechung ist und im Gesetz verankert ist, vielleicht unbedingt mit der Bibel vereinbar ist. Aber da sind glückselig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Diese Gerechtigkeit ist eine andere, als wir denken. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Wir wollen Gerechtigkeit von Gott. Wir wollen Gerechtigkeit, dass Gott Menschen gerecht macht. Gerecht vor Gott werden wir aber nur durch Jesus Christus. Und wenn du nach Gerechtigkeit hungerst und dürstest, dann ist es nicht diese Gerechtigkeit, dass derjenige, dem du vielleicht gestern begegnet bist, seine gerechte Strafe bekommt. Sondern wir sollen danach dürsten und hungern, dass die Gerechtigkeit Gottes in den Herzen der Menschen in die Herzen der Menschen fällt. Ja, dass sie erkennen, dass sie ohne Gott nicht gerecht werden können. Und dass sie erkennen, dass sie Jesus brauchen, um diese Gerechtigkeit Gottes zu erleben. Glückselig die Barmherzigen im Vers 7, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Was ist Barmherzigkeit? Unverdiente Gnade ist Barmherzigkeit. Wenn du für jemanden etwas tust, obwohl er es nicht verdient hat, ist Barmherzigkeit. Wenn du etwas für jemanden tust, wo du jetzt nicht weißt, ob er es verdient hat, ist auch Barmherzigkeit. Wenn du etwas tust, ohne etwas dafür zurückverlangen zu wollen, ist Barmherzigkeit. Wir brauchen in unserem Leben eine Haltung, dass wir nicht alles, was wir tun, mit etwas anderem gegenrechnen. So eine Hand wäscht die andere. Das ist ja so ein Prinzip, nach dem wir überall leben. Ja? Wenn ich dir helfe, dann helfe ich dir demnächst auch, so ungefähr. Ja, das ist, unter Nachbarn ist das immer so. Dann leiht man sich immer was, weil man weiß, wenn man was braucht, dann kriegt man von dem anderen auch was ausgeliehen. So ist ja so ein Geben und Nehmen ist das ja, das kennt man ja. Ne? Aber die Barmherzigkeit geht über das hinaus. Über Freundlichkeit, jemandem zu helfen. Das geht darüber hinaus. Du tust etwas, ohne etwas dafür zurückzuverlangen. Weil du weißt, dass es richtig ist. Weil du weißt, dass es demjenigen hilft. Weil du weißt, dass es demjenigen gut tut. Barmherzig. Nicht aus Eigennutz oder weil jemand es verdient hat, sondern einfach aus Gnade handeln. Vers 8. Glückselig, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Willst du Gott sehen? Willst du Gott schauen? Ja? Also, was muss ich tun, damit ich Gott sehen kann? Ein reines Herz. Was ist ein reines Herz? Was ist das? Kann man das erklären? Ein reines Herz. Ohne Groll, ohne Hass, ohne Neid. Puh, ist das zu schaffen? Ist das überhaupt jemals zu schaffen, so ein reines Herz zu haben, dass ich Gott schauen kann, dass ich Gott sehen kann? Und ich bin froh, dass wir unter der Gnade Gottes leben, dass wir einen Geist haben, dass wir Gottes Geist als Helfer in uns haben Und ich bin mir sicher, wenn ich auf Gottes Heiligen Geist höre, dann ist das alles möglich. Dann werde ich es schaffen, ein reines Herz zu bekommen, um Gott sehen zu können. Und wir sehen hier, wir schaffen es nicht alleine. Ich kann nicht nach dieser Zufriedenheit streben, die Gott hier sagt, aus eigener Kraft. Bei all diesen Stellen, die wir hier jetzt bis jetzt gelesen haben, sanftmütig zu sein. Selbst dieses nicht höher von sich zu denken, arm im Geist zu sein, also sprich Gott über alles zu stellen, sanftmütig zu sein, barmherzig zu sein. Und jetzt soll ich auch noch ein reines Herz haben. Das ist doch nicht zu schaffen, wirst du jetzt vielleicht denken. Das ist unmöglich zu schaffen. Und weißt du was, du hast recht. Es ist unmöglich zu schaffen, wenn ich mich auf mich selbst verlasse. Wenn ich mich auf mich selbst verlasse, schaffe ich das natürlich nicht. Glückselig in Vers 9, die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Und diese Friedensstifter, das ist mehr als nur ein Streitschlichten. Ja, das ist, was man Friedensstifter, das würde man sofort sagen, ja klar, das sind Leute, die stellen sich zwischen zwei Streitende und schlichten Streit. Aber es geht um viel mehr als nur einen Streit aufzulösen. Wir sollen durch unsere Art, wie wir leben, durch unsere Art, wie wir handeln, durch unsere Art, wie wir reden, Frieden in die Herzen der Menschen bringen. Ich weiß nicht, ob du das so, wie du das empfindest oder ob du das so sehen kannst, dass du es schaffen kannst. Gottes Frieden, den Frieden, den Jesus schenkt, in die Menschen der Herzen zu bringen. Jetzt würdest du sagen, ja, dafür muss ich beten, dafür muss ich fasten. Das ist auch richtig, das hilft alles. Aber ohne deine Einstellung im Leben, ohne deine Art und Weise, wie du das machst, wird es dir nicht gelingen. Du kannst für Frieden beten. Du kannst für Frieden mit deinen Arbeitskollegen beten, sag ich mal, als Beispiel. Und du kannst dafür fasten. Aber wenn du morgens wieder hingehst zur Arbeit und deinen Kollegen gleich einen Idioten nennst, dann nützt alles Beten und Fasten nichts. Ja? Versteht ihr? Es reicht nicht nur zu sagen, ich bete doch und ich faste doch und ich lese doch die Bibel und ich gehe sonntags in den Gottesdienst. Hier passiert etwas, das geht so tief in unser Leben hinein, dass wir zulassen müssen, dass Gott Dinge in uns verändert, an denen wir uns vielleicht schon die ganze Zeit festgehalten haben. An Umstände, an irgendwelche Dinge aus der Vergangenheit, die immer noch in uns festsitzen, die wir nicht, vielleicht auch gar nicht loslassen wollen. Friedensstifter kann ich nur werden, wenn ich etwas in mir verändere. Wenn ich zulasse, dass sich in mir etwas verändert. Erst wenn Gottes Frieden, erst in meinem Herzen dieser Frieden von Gott steckt, kann ich diesen Frieden auch nach außen tragen. Ja, die Bibel sagt, dass wo das Herz über ist, da läuft der Mund, wo das Herz voll ist, da läuft der Mund über. Das sagt genau das. Friedensstifter, sie werden Söhne Gottes heißen. Daran werden die Menschen erkennen, dass wir zu Gott gehören. Und das ist mehr als nur zu sagen, hört auf zu streiten. Es geht hier so sehr um dein Verhältnis zu Gott und nicht um das Verhältnis zu deinen Umständen. Es geht so tief. Und das soll nicht nur in unser Herz, in unserem Herzen verankert werden, sondern das soll die Herzen deiner Mitmenschen erreichen. Und das gelingt dir nur, wenn es in dir ist, wenn es in deinem Herzen ist, wenn du davon überzeugt bist, dass du ein Friedensstifter sein kannst. Erst dann wird dir gelingen, auch mal über Dinge, vielleicht, die dich auf der Arbeit ärgern, wo du sofort auch vielleicht dort mit Stress anfangen würdest, einfach mal zu sagen, einfach mal die Klappe halten. Damit fängt es manchmal an. Einfach mal nichts sagen. Und dann wirst du erkennen, dass Gott an dir arbeitet und dass der Heilige Geist, der in uns wohnt, Dinge möglich macht, die du aus eigener Kraft nicht schaffen kannst. Dafür haben wir ihn. Verse 10 und 11. Glückselig, die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles böse Lügen gegen euch reden werden um meinetwillen. Denke hier, wir werden jetzt in Deutschland nicht verfolgt, zum Glück. Da haben es andere viel schlimmer. Ja. Aber diese Menschen werden das Reich der Himmel sehen. Das ist ihr Reich. Und selbst wenn wir irgendwann hier verfolgt werden würden und wir bleiben bei Gott, dann ist uns das Reich der Himmel sicher. Glückselig seid ihr, die euch schmähen und die euch verfolgen, die Böses gegen euch lügen. Ja, das kennen wir vielleicht, dass Menschen uns meiden, weil sie gehört haben, wir glauben an Gott, dass sie hinter unserem Rücken reden, guckt ihr mal an, was für ein Bekloppter ist das denn? Glaubt er an irgend so einen Hokuspokus? Ja, sowas haben wir sicherlich alle schon mal gehört. Aber wir sollen glückselig sein, selbst dann. Sollen wir Zufriedenheit spüren, innere Zufriedenheit? Ich meine ganz ehrlich, wenn einer über dich lästert und irgendwie einen Mist über dich erzählt, dann regt sich alles andere als Frieden in mir. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist. Ja? Aber dann denkt man daran und sagt, ja, glückselig sind die, über die schlecht geredet wird, weil sie an Jesus glauben. Egal was passiert, wenn Gott in unserer Mitte ist, dann heißt es ja nicht, dass diese Verleumdung, diese Lügen und das gemeine Reden uns nicht verletzt. Ich glaube, das dürfen wir nicht verwechseln. Das wird uns verletzen. Ich meine, das kann gar nicht anders. Wenn Menschen irgendwas Schlechtes über dich reden, also sorry, das tut mir schon weh. Auch wenn ich behaupte, ich stehe über diesen Dingen. Ja, trotzdem tut es weh. Aber Gott sagt hier, wir sollen trotzdem, werden wir diese Zufriedenheit, dieses Glück und dieses Glücklichsein in Gott. Trotzdem. Das heißt ja nicht, dass sich unsere Gefühle ausschalten und dass sich unsere Gedanken ausschalten und dass dadurch alle Umstände besser werden. Aber trotzdem, was mir passiert, trotzdem, in dem ich stehe, weiß ich, Gott ist bei mir und deswegen kann ich zufrieden sein. Vers 12, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Freut euch und jubelt. Und freuen und jubeln kann man ja eigentlich nur, wenn man irgendwie glücklich und zufrieden ist. Ja? Oder zugedröhnt mit Medikamenten. Kann auch funktionieren. Aber ich glaube, das ist mehr. Das ist mehr als nur so eine zeitweise Überbrückung unserer Probleme. Das ist mehr als nur eine zeitweise Betäuben unserer Schmerzen. Gott möchte hier viel mehr von uns. Gott möchte, dass wir in dieser absoluten Zufriedenheit, die diese 12 Stellen uns zeigen, Gott möchte, dass wir darin leben. Jesus hat es seinen Jüngern ja nicht erzählt, weil er sagte, guck mal, was alles nicht möglich ist. Ja, wir lesen manchmal die Bibel und sagen, es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Und das sagen wir uns. Ich lese das und sage, Gott, das ist nicht möglich. Und ich frage mich ganz ehrlich, wenn Gott die Bibel uns in die Hand gibt und sagt, danach sollt ihr leben und darin werdet ihr Leben finden, weil das lebendige Wort ist. Und ich lese so etwas, in welchen Punkten wir alle zufrieden sein sollen und glücklich und Glückseligkeit finden sollen. Und ich sage, Gott, das ist doch unmöglich. Dann strafe ich Gott Lügen. Dann sage ich doch eigentlich, Gott, du lügst, wenn ich das hier lese. Und ich muss einfach verstehen, dass das, was hier beschrieben ist, meinen Verstand übersteigt und meine Möglichkeit und meine Kraft übersteigt. Und ohne Gott ist es mir unmöglich, so zu leben. Also wir sehen, es geht hier nicht um unsere äußeren Umstände, die wir in unserer Not vor Gott bringen können. Es geht hier um mehr. Es geht hier um mehr als nur um uns. Es geht hier um mehr als nur um unser Leben. Und Ich denke mal, das haben die Jünger begriffen. Und Jesus sah die Volksmenge und er stieg auf einen Berg und lehrte seine Jünger, heißt es dort. Und ich weiß nicht, warum die Bibel das immer beschreibt, aber Jesus sah die Volksmenge, steht dort. Er sah die Menschen. Er sah die Menschen und es sieht so aus, als hätte ihn das veranlasst, auf den Berg zu gehen und seinen Jüngern diese 12 Verse, es kommt ja noch mehr danach, aber zumindest das Salz der Erde und so Licht der Welt, das kommt danach auch noch, aber jetzt speziell hier, es hat doch etwas in Jesus ausgelöst, dass er seinen Jüngern gesagt hat, Freunde, ich muss euch hier was erzählen. Jesus sah die Menschen. Und etwas hat so sehr sein Herz berührt, dass es nötig war, seinen Jüngern zu erklären, dass es Zeit ist, über den eigenen Horizont hinauszusehen. Und ich weiß nicht, wie das bei euch geht, wenn ihr manchmal Menschen seht in der Innenstadt oder irgendwo Arbeitskollegen. Habt ihr nicht auch manchmal das Gefühl, es ist Zeit, über seinen eigenen Horizont hinauszusehen und zu sagen, es kann doch nicht sein, dass ich mich nur um mich selbst drehe. Es kann doch nicht sein, dass ich nur mit meinen Problemen zu Gott komme. Vielleicht ist es auch mal an der Zeit, dass ich mit den Problemen der anderen zu Gott komme. Dass ich sage, hier sind Menschen, die brauchen Jesus. Und das hat Jesus gesehen, als er die Volksmenge sah. Er wusste, diese Menschen brauchen Gott. Diese Menschen brauchen Gott. Und sie brauchen mehr, als nur, dass sich ihre Umstände verändern. Sie brauchen mehr, als dass sie nur irgendwie Glück erfahren auf dieser Erde. Sie brauchen es, dass sich in ihrem Inneren etwas verändert. Und wir stehen heute hier, dass wir uns aufmachen und nicht nur uns und unsere kleine Welt sehen, sondern auch mal einen Blick auf die Menschen um uns herum werfen und erkennen, dass sie all das brauchen. Barmherzigkeit, Frieden, Gerechtigkeit, Liebe Gottes. Denn dieses demütige Vertrauen zu Gott, dieser göttliche Trost, die Sanftmut, die göttliche Gerechtigkeit, die Barmherzigkeit, ehrliche Menschen, jesusmäßigen Frieden und die Hoffnung, dass Gott in jeder Not und Bedrängnis da ist. Das ist das, was wir und das jeder Mensch braucht. Und deswegen glückselig sind die Menschen, die das tun, die das machen. Und wenn wir das tun, dann werden wir tatsächlich völlige Zufriedenheit besitzen. Viel mehr als Umstände uns geben können und selbst viel mehr als unsere Umstände uns glauben machen wollen. Glückselig. Amen.